Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist die Queer World bei Radio MKW und ich begrüße euch da draußen, ihr lieben ZuhörerInnen, zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Woche und zu einem neuen interessanten Gast heute Abend. Ich habe den Nulf eingeladen und habe das Thema mal ganz frech genannt, der Pfarrer in den bunten Kleidern oder in bunten Kleidern. Nulf, herzlich willkommen und ich begrüße dich bei
Steve. Jawohl,
genau, das wollte ich dir aber bedeuten.
Okay, ja, das muss man mir ja sagen.
Entschuldigung.
Ja, schön, dass ich hier sein darf und dass ich ein bisschen aus meinem Leben erzählen darf.
Das wird auf jeden Fall sehr interessant werden.
Ja, das hoffe ich.
ich hatte ja vor einiger Zeit die Reihe Glaube und Queerness gestartet, hatte da auch schon den jüdischen Glauben da gehabt. Es wird im neuen Jahr auch in den muslimischen Glauben gehen. Heute sind wir noch bei einem der christlichen Glauben, wie man so schön sagt, wenn ich das richtig so ausdrücke. Es gibt ja das Christentum und der hat sich ja ein bisschen aufgespalten und du gehörst zu der rebellischen Sorte sozusagen, zu den evangelischen Glauben.
Naja, also ich weiß nicht, ob die evangelische Kirche die rebellische Kirche ist. Es gab Gründe, warum Martin Luther sich von der katholischen Kirche getrennt hat, damals vor 1517. Und nein, also ich gehöre der evangelischen Kirche an, und zwar der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, und arbeite in dieser Kirche fast seit 40 Jahren. Das heißt, ich bin mittlerweile 64 Jahre jung und habe mit 30 in Frankfurt oder 31 in Frankfurt angefangen, in der damaligen Friedensgemeinde zu arbeiten.
Und deshalb bist du prädestiniert für die Sendung heute Abend und da du auch mehr zu erzählen hast als nur über den evangelischen Glauben, können wir uns auf ganz interessante 2 Stunden freuen. Und und natürlich habe ich auch Musik ausgesucht, die ein wenig dann um Glaube, um Gott geht. Natürlich jetzt keine Kirchenlieder heute Abend, aber vielleicht trällen die Jungs und Mädels von heute Abend ihre Lieder auch mal in den Kirchen. Aber zumindest haben wir sie hier im Radio erst einmal, ich sag mal, in einer poppigen, rockigen Variante, und ich wünsche uns ganz viel Spaß damit. So, und ich glaube, damit haben wir schon mal einen guten Start hingelegt, Nulf. Ich habe das Lied tatsächlich entdeckt, als ich meine Sendung mit den Ziegenbauern gemacht habe, ich dachte so, ja, so irgendwie so ein bisschen Country-Musik, und habe da ja nach Country-Sängern gesucht, die queer sind, und Brian Faluto zählt wohl dazu oder ist einer davon, und der hat diesen Song gesungen, da er wohl auch sehr gläubig ist, und hat er ein Liedchen dafür getrellert. Und ich fand es für den Anfang so erstmal zum Eingrooven ganz gut.
Es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass Gott einen liebt.
Ja.
Nur die Frage ist, wie das funktioniert. Da kommen wir später
drauf. Ich bin sehr gespannt. Ja. Erstmal kurz zu dir. Du hast uns ja verraten, du bist sogar über Ü60 schon, auch wenn man es dir nicht ansieht. Aber wenn man deinen Lebenslauf so sieht, dann weiß man dann, woher die Erfahrung und die ganzen, Geschichten auch dann sich zusammentragen in den Jahren.
Ja.
Wo kommst du ursprünglich her? Wo bist du jetzt zu Hause?
Ja, also geboren bin ich in Gedern im Vogelsberg. Mhm. Da habe ich 20 Jahre gelebt. Ich bin dort zur Schule gegangen bis zur 7. Klasse. Dann musste ich wechseln. Also ich musste die Gederner Schule verlassen. Ich war nicht so ein netter Schüler wahrscheinlich.
Okay.
Bin dann nach Büdingen aufs Gymnasium und habe dort auch Abitur gemacht, 1978. Und bin anschließend direkt nach Frankfurt im Oktober dann, also im Mai war das Abitur, und im Oktober bin ich dann nach Frankfurt zum Studium und habe da das Theologiestudium angefangen.
Okay, das heißt, das war auch dann schon der direkte Gang dorthin zu dem Studium, also erst gar nicht andere Sachen ausprobiert.
Nein, ich hatte mit 13 Jahren schon entschieden, dass ich Pfarrer werden wollte.
Okay.
Das war damals eine Zeit, in der ich, also wie gesagt, da war dieser Schulwechsel. Ich bin von der Gederner Schule weg und bin dann nach Büdingen und so ein Schulwechsel und eine andere Stadt. Das ist ja auch nicht so einfach. Man verliert plötzlich seine ganzen Klassenkameraden, die Freunde.
Ja,
und
ja.
Dann war der Konfirmandenunterricht für mich so ein Highlight, wo ich die alle wieder getroffen habe.
Mhm.
Und gleichzeitig, das muss man vielleicht auch noch wissen, ich bin von der evangelischen Kirche ausgebildet worden als Knabensopran.
Okay.
Also ich habe bis 15 Jahre Sopran gesungen. Das war großartig.
Ja,
und,
ja.
Bin da immer gefördert worden, durfte Solis übernehmen und hatte großen Spaß an Kirche und eben auch an dem Singen.
Mhm.
Und es war dann schon in der Zeit meines Konfirmandenunterrichts, wo ich gesagt, bin ich eines Tages nach Hause gekommen und habe zu meiner Mutter gesagt, ich werde Pfarrer.
Okay.
Und dann hat meine Mutter gesagt, ach, da freut sich deine katholische Tante Gertrud, denn die eine Seite meiner Familie ist auch katholisch.
Okay.
Und dieser Gedanke, Pfarrer zu werden, blieb eigentlich bis zum Abitur. Das wurde auch von mir kommuniziert und alle wussten, also der wird entweder Pfarrer oder er wird Schauspieler. Denn okay. Das war die andere Option. Und wenn ich ehrlich bin, damals 78, da war der Pfarrer mir näher. Auch mir fehlte eigentlich zum Schauspieler der Mut, mich darauf einzulassen. Ich wusste, wenn ich Theologie studiere, dann bin ich auf einer sicheren Seite.
Okay. Jetzt, das Berufliche ist klar, haben wir jetzt sozusagen erfahren. Wie sieht's da mit deinem Beziehungsstatus aus? Wie, das ist ja natürlich bei einem Pfarrer ganz interessant und, ja.
Ich habe 1992, das waren 3 Jahre, nachdem ich in Frankfurt die Pfarrstelle übernommen hatte, einen Mann kennengelernt am Waldorfer Baggersee, einen amerikanischen Soldaten, und wir lernten uns dort kennen, obwohl wir am Anfang eigentlich gar nicht so, wir fanden uns beide nicht interessant, aber wie das halt dann so ist, irgendwann springt da ein Funke über und dann saßen wir zusammen am Ufer dieses Sees und redeten, und er damals nur in Englisch, und wir tauschten unsere Gedanken aus, und irgendwann kam die Frage nach Gott, und das habe ich selten erlebt, mit so einem Flirt dann auch so ein tiefes Gespräch zu führen. Und er hat mir von Gott erzählt und sein Verhältnis zu Kirche und zum Glauben, und das hat mich beeindruckt und es hat mir gefallen. Und dann haben wir uns verabschiedet, wir hatten den ganzen Nachmittag miteinander gesprochen. Und er gab mir seine Telefonnummer. Ich hätte ihm nie meine gegeben, weil ich wollte damals auch keine Beziehung. Ich wollte eigentlich frei sein. Und ich war kurz vorher in einer Beziehung mit einem Ägypter. Das ist gescheitert und war eigentlich so, nein, jetzt bloß nicht noch so ein Ballast. Aber wie das eben so ist mit der Liebe.
Ja, ja, genau.
Und plötzlich ist sie da. Und abends war ich bei einem Gemeindeglied eingeladen. Wir wollten zusammen Computer spielen. Der Sohn war Konfirmant und hatte gerade ein PC geschenkt bekommen. Das war ja 92, was ganz ein Top-Ding. Und dann guckte sie mich an und sagt, was ist mit dir los? Und dann sage ich, ich glaube, ich habe mich verliebt. Und dann sagt sie, ruf ihn an. Und dann habe ich von dem Telefon bei ihr ihn angerufen. Airbase, also da musste dann gerufen werden.
Ja.
Und dann hörte ich ihn, wie er durch den Flur lief. Ja, und dann verabredeten wir uns für denselben Abend. Dann stand ich wie Lilly Marleen vor der Kaserne und wartete auf diesen amerikanischen Soldaten, der dann in Zivil kam, und er saß in meinem Auto und ich wollte auf keinen Fall ihn mit nach Hause nehmen. Ich lebte damals mit einer Kollegin zusammen, wir teilten uns, wir hatten eine WG, und ich wollte jetzt, also ich wollte nicht so Öffentlichkeit herstellen. Also fuhr ich mit ihm durch die Gegend, und irgendwann habe ich gedacht, ah, der Parkplatz auf der Saalburg, das ist so ein Ort, wo wir gut sein können. Aber zur selben Zeit zog ein unglaubliches Gewitter auf, und wir standen dann mit dem kleinen Auto auf dem Parkplatz, und es stürmte und blitzte und donnerte und alle flohen und wir beide total heiß verliebt. Aber irgendwann der Blitz im Auto, und dann habe ich gesagt, nee, also jetzt fahre ich nach Hause. Lieber zu Hause, Öffentlichkeit, okay, als hier vom Blitz erschlagen zu werden. Und dann fuhren wir zurück, und das war der Abend, wo er bei mir einzog.
Und nie wieder ausgezogen
ist. Nie wieder ausgezogen. Das ist wirklich wahr. Also er zog nie wieder aus.
Sehr schön. Das heißt, ihr seid inzwischen verheiratet?
Ja, wir haben, das ist auch interessant, wir sind einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen. Wir haben 96 illegal geheiratet. Mhm. Damals waren Hochzeiten von gleichgeschlechtlichen Paaren verboten.
Ja.
Es gab also auch keinerlei Handhabung, aber es gab Menschen, die sich gegen dieses Gesetz einfach gewehrt hatten. Und es gab eine Kollegin, die uns quasi Mut gemacht hat, zu heiraten. Und das taten wir dann auch und informierten auch alle, also bis zum Kirchenpräsidenten. Und Pröbstin wurde informiert. Und alle waren so, ja, wir wünschen euch viel Glück und alles Gute, aber passt bloß auf, dass nicht das öffentlich wird, weil das könnte ein Disziplinarverfahren mit sich bringen. Nicht für uns, aber für die Kollegin, die diese Hochzeit durchgeführt hat. Es passierte gar nichts. Es kam kein Blitz vom Himmel, der uns erschlagen hat. Die einzige witzige Situation war, als wir aus der Kirche kamen, wir hatten beide zwei Fräcke an, standen wir da und oben waren Menschen an den Fenstern und die Glocken läuteten und viele Menschen, es waren 200 Besucherinnen waren gekommen, die mit uns diesen Gottesdienst gefeiert hatten. Und oben am Fenster standen die Leute und suchten die Bräute, die sie natürlich nicht gefunden haben.
Ja, ja.
Das war 96. 2002 haben wir die Lebenspartnerschaft beschlossen, nachdem die rot-grüne Regierung das so eingeführt hat. Das gab dann auch bei mir die Namensänderung. Ich nahm einen Doppelnamen an. Nicht, weil ich Doppelnamen cool finde, sondern weil ich das Gefühl hatte, als öffentliche Person so ein Zeichen zu setzen, dass ich mein Name verändert hat, das war schon mir wichtig gewesen. Also wurde aus Schade, wurde dann Schade James, geborener Schade. Das fand ich auch cool, geborener. Ja. Das war 2002, ja, und dann ging's los, dann hatte Obama, mein Mann ist Amerikaner, hatte Obama die Ehe für alle geöffnet und ein Freund rief uns an und sagt, du, die erkennen die Lebenspartnerschaft in Amerika nicht an, weil da nicht Ehe steht und also wenn ihr wollt, dass ihr da anerkannt werdet, müsstet ihr dort heiraten. Dann haben wir 2015 im Washington Square Park in New York mit einem Kollegen, also mit einem Pfarrer, die Pfarrer dürfen dort auch standesamtliche Aufgaben übernehmen, haben wir dann öffentlich in diesem Park geheiratet, was wunderbar war. Es kamen 30 Gäste aus Deutschland, die gesagt haben, uns ist das wichtig, die besten Freunde, unsere Wahlfamilie und auch Familie aus Nashville kam und wir feierten also eine Woche lang Hochzeit. Um Pfingsten rum war das gewesen. Das war 2015 und dann kam ja die Ehe für alle hier bei uns. Und ich bin zum Standesamt und teilte mit, ich möchte gerne dieses Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln. Das ist kein Problem, sage ich ja, aber ich möchte es gerne am 25. Mai. Dann guckte sie in den Kalender, dann sagte sie, das ist ja ein Freitag. Das geht nicht, da haben die Büros nicht offen, weil die Standesämter offen sind. Dann sage ich, ja, was machen wir jetzt? Ja, heiraten Sie doch nochmal. Also haben wir am 25. Mai 2018 im Bolognaro-Palast in Höchst ein viertes Mal geheiratet.
Okay, naja gut, es gibt Schlechteres als viermal zu heiraten ich und zwar auch. Denselben Mann.
Ja, vor allen Dingen, ich weiß noch, als Student hatte eine Kommilitonin geheiratet und ich war so unglücklich, weil ich immer dachte, das wirst du nie erleben, du wirst nie heiraten. Und dann gleich viermal, das ist natürlich, und wenn du mich jetzt fragst, dann ist das für mich auch sowas, wo ich das Gefühl habe, von Gott geliebt zu werden. Dass ich sowas erleben durfte. Also ich erlebte die Trauer darüber, dass ich nicht heiraten darf und dann kommt es gleich ganz dick und
gleich viermal.
Und wir haben es richtig toll gefeiert. Mittlerweile haben wir Silberhochzeit gefeiert, dieses Jahr, eine ganze Woche lang.
Also habt ihr praktisch die fünfte Feier daraus.
Das war die fünfte Feier, ja.
Das war ein super schöner Exkurs in, wie man auch Ehe mit leben kann. Wir werden im Laufe der Sendung auch ein bisschen immer wieder so ein bisschen auf dein Leben zurückkommen, das natürlich auch viel bewegt hat, was dich bewegt hat und was auch das bewegt hat, was du alles bewegt hast. Das werden wir dann gleich besprechen. Aber im nächsten Part werden wir dann gleich erstmal über den Glauben, über den evangelischen Glauben sprechen. Was ist das eigentlich für alle ZuhörerInnen, die es vielleicht nicht wissen und was vielleicht auch die Unterschiede zu anderen sind. Und genau, so lange gibt es wieder ein bisschen ich sag mal, heilige Musik oder zumindest kirchlich angehauchte. Ja, Pray to God war das von Calvin Harris. Und wenn man, so wie ich, sich dann mit so einer Sendung beschäftigt und Musik auswählt und sagt so, ich gebe doch einfach mal Gott, auf Englisch Gott, in Apple Music ein und sag mal schauen, was es da für Titel gibt, ist es schon erstaunlich, wie viele Menschen in der Zeit schon über Gott oder in Bezug auf Gott gesungen haben, dass sich doch sehr viele Künstler doch immer wieder auf Gott beziehen. Das ist, hat mich dann vorgestern, als ich das die Musik zusammengestellt, doch sehr erstaunt. Ob sie das jetzt alles so ernst meinen, das ist halt immer wieder die andere Frage. Mhm. Aber ist halt schon doch irgendwo ein ja, wie soll ich es nennen? Es ist dann doch ein Bestandteil im Leben, auf den sich immer wieder bezogen wird. Ne? Also
ich glaube, dass die Menschen eine Sehnsucht nach Spiritualität haben. Mhm. Und dass der Zugang zu Gott ganz unterschiedlich sein kann. Also die eine geht in die Kirche und die andere geht in den Wald und die nächste singt ein Lied von Gott und wird dadurch berührt. Ja, ich glaube, dass die Zugänge ganz unterschiedlich sind.
Ja. Wenn wir jetzt über den evangelischen Glauben sprechen, ich habe es ja vorhin angesprochen, man spricht ja von den großen Weltreligionen und das Christentum ist ja eine davon, wo sich das Christentum ja dann ein bisschen aufsplittert in eben den evangelischen und den katholischen Glauben. Was kannst du uns nochmal über den evangelischen Glauben sagen? Was macht den evangelischen Glauben aus?
Das Größte im evangelischen Glauben ist die Freiheit, die wir als Christenmenschen haben. Frei zu sein, Ja zu sagen oder Nein, heißt es in einem Lied. Wenn man jetzt nochmal auf das, was an Lehre da ist, so eine der grundlegenden Sachen ist, dass die evangelische Kirche zwei Sakramente hat, nämlich die Taufe und das Abendmahl, während die katholische Kirche mit 7 Sakramenten auftrumpft. Und dazu gehört die letzte Ölung, dazu gehört die Priesterweihe und dazu gehört die Beichte. Und das alles hat die evangelische Kirche nicht. Wir sind vielleicht ein bisschen ärmer, was unsere Liturgie angeht und was das ganze, der ganze Schmuck, also von daher würde mir natürlich die katholische Kirche viel besser
gefallen. Ich wollte es gerade sagen, ja? Eigentlich wäre das ja
viel besser. Ja, aber wir haben halt den schlichten schwarzen Talar, aber auch den kann man zwischendrin mal ein bisschen aufhübschen. Es ist für mich wirklich so, dass ich das Gefühl habe, in der evangelischen Kirche erlebe ich eine Freiheit. Mhm. Das erlebe ich ganz stark auch in Bezug auf das Thema Homosexualität. Da hat sich super viel verändert.
Ja.
Als ich damals angefangen habe zu studieren, da wurde mir noch, also das war 1978, gesagt, sollte hier jemand homosexuell sein, kann er gleich mit dem Studium wieder aufhören. Keine Chance. Das hat sich wirklich kolossal verändert. Mhm. Ich weiß, wir haben in den 80ern die ersten Seminare zu dem Thema, also an der Universität schon früher, Anfang der 80er, dann hat die Landeskirche das aufgegriffen, hat uns eingeladen, wo wir über Sexualität gesprochen haben, Sexualität, die gute Gabe Gottes, also wo auch was aufgebrochen wurde und mal anders auf die Sexualität geblickt wurde, als nur, oh, das ist schmutzig oder das ist,
nur sondern
auch mal dieses Positive. Ja. Ich meine, wir sind sexuelle Wesen und wenn Gott existiert und wenn Gott uns geschaffen hat, dann hat er auch unsere Sexualität geschaffen. Ja. Und zwar die ganze, also sowohl die Homosexualität als auch die Heterosexualität.
Ja, ja.
Das haben wir irgendwann erkannt und das hat auch meine Kirche erkannt. Wobei das schon auch ein Weg war, um dahin zu kommen.
An dem du ja nicht unwesentlich beteiligt warst, sprechen wir aber auch nochmal gleich drüber. Es gibt ja auch nochmal, ich glaube, auch die evangelische Kirche, gibt es auch unterschiedliche Landesverbände, kann man das so sagen?
Ja, Landesverbände kann man nicht, so sagt man es nicht. Also es gibt die EKD, das ist die evangelische Kirche in Deutschland.
Ja, ja.
Und da gibt es Gliedkirchen, das sind Landeskirchen, so nennt man sie. Es gibt die württembergische Land, es gibt die bayerische, es gibt Hessen-Nassau. Hier sind wir gerade in Kurhessen-Waldeck. Die beiden Kirchen überlegen, ob sie sich zusammenschließen, früher oder später. Es gibt die rheinische Kirche, es gibt die Nordkirche, es gibt Berlin, Brandenburg. Also es gibt in Deutschland, ist aufgeteilt in verschiedene Landeskirchen.
Aber auch mit unterschiedlichen Ansichten dann
mit
auch.
Mit unterschiedlichen Ansichten, mit unterschiedlichen Gesetzgebungen. Also das, was in Hessen-Nassau gelebt wird, wird noch lange nicht in Württemberg gelebt, weil da durch konservative Ströme einfach noch ein anderes Bewusstsein ist. Das heißt, verändert sich aber auch.
Okay, das heißt aber auch, dass wir heute Abend dann überwiegend eben über Hessen-Nassau.
Wir reden über Hessen-Nassau, das ist meine Landeskirche, die auch für mich verantwortlich ist und die sowieso die beste Landeskirche von der
natürlich,
ganzen Welt ist.
Natürlich.
Ja. Naja, das muss man schon auch mal ganz, ganz ehrenvoll sagen, ja. Diese Kirche hat in den letzten 20 Jahren, in den letzten 25 Jahren eine Kehrtwendung gemacht, was das Thema Homosexualität angeht. Das fing an mit 2001, dass wir in der Synode, also ich war zufällig, wurde ich Synodaler. Das muss man erst mal sagen. Synodaler ist einer, der im Kirchenparlament sitzt. Gewählt von der Basis wirst du dann ins Kirchen. Und ich war erst mal Vertreter. Aber derjenige, für den ich Vertreter war, der ist dann irgendwann nicht mehr hingegangen. Der wurde krank oder ich weiß es nicht mehr genau. Also musste ich hin. Und dann saß ich da in diesem Kirchenparlament und habe erstmal gar nichts verstanden. Das war so anders von dem, was ich als Pfarrer erlebe in einer Gemeinde wie die damalige Friedensgemeinde. So, und dann wurde neu gewählt und in dem Moment hatte ich gesagt, ich möchte weitermachen und hatte mich dann zur Wahl gestellt und genau aus zwei Gründen. Ich habe gesagt, ich finde es notwendig, dass Menschen mit meiner Lebensform in der Synode vertreten sind. Und ich möchte gern für Jugend, Kinder und Jugendarbeit, denn das war einer meiner Schwerpunkte in der Gemeinde.
Ja.
Somit wurde ich gewählt und saß dann wieder in der Synode und dann kam das Thema.
Ja.
Das war Zufall, dass das dann jetzt, also na gut, es war natürlich nicht Zufall, aber ich wusste es damals noch nicht, als ich gewählt wurde, dass es zu diesem Thema kommen würde.
Und das so richtig dicke sogar. Nulf, was mich noch mal interessieren würde jetzt, du sagtest ja auch gerade schon den Satz, den ihr damals beim Studium gesagt bekommen, wenn jemand hier homosexuell ist, kann er gleich gehen. Was hat für dich, ich sag mal, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weiß man ja, dass die Kirche ja erstmal das nicht so toll findet, sagen wir es mal so. Was hat dich denn in deinem Glauben gestärkt zu sagen, nein, ich bin keine Sünde und ich lebe keine Sünde und ich kann fahren werden, weil es einfach Gott gewollt ist.
Also, da kommen wir dann an den Punkt, wo wir sagen, Gott liebt mich. Wie liebt Gott? Gott liebt den Menschen durch andere Menschen. Nur so. Gott hat keine anderen Augen als unsere Augen und keine anderen Hände als unsere Hände. Das hat meine berühmte Theologin gesagt, Dorothee Sölle. Für mich waren die Menschen an meiner Seite, die mir immer wieder Mut gemacht haben. Und das waren ganz unterschiedliche Menschen. Vor allen Dingen drei Frauen, mit denen ich durchs Studium gegangen bin, die gesagt haben, und du kannst das und du wirst das und wir sind an deiner Seite. Aber es waren auch Professoren, es waren auch Kirchenvertreter, die gesagt haben, wir haben das Gefühl, du wirst ein guter Pfarrer werden, bis hin zu meinem Lehrpfarrer, den sie damals wirklich ausgesucht haben. Das ganze Rhein-Main-Gebiet wollte keinen schwulen Vikar. Und dieser damals 62-jährige Pfarrer hat gesagt, no, ich kann mir das vorstellen, soll er mal kommen, der schwule Vikar. Und dann bin ich nach Wiesbaden gekommen und wurde auch da wieder bestätigt in dem Pfarrer sein in meinem Beruf. Also letzten Endes geliebt, ja. Und das hat mir Mut und Kraft gegeben.
Wenn ich dir jetzt eine, vielleicht eine bisschen provokante Frage stelle, warum glaubst du an Gott?
Weil ich merke, dass der Glaube an Gott gibt mir Kraft zu meinem Leben. Der Glaube an Gott macht mir den Mut aufzustehen gegen Ungerechtigkeit. Also das war im Grunde genommen, also wenn ich jetzt zurückblicke auf diese Konfirmandenzeit und auf die Begegnung mit Jesus als dem historischen Jesus, wo ich kapiert habe, dieser Mensch hat sich damals, als er anfing zu predigen und rumzuwandern, der hat sich eingesetzt für die Schwachen, der hat Kinder gesegnet in einer Zeit, wo Kinder überhaupt nichts zu sagen hatten.
Ja.
Der hat Frauen angeblickt, wo eigentlich nur Männergesellschaft zählte.
Ja, ja.
Der hat sich den Armen zugewandt und denen zugewandt, die nicht geliebt wurden, die draußen waren. Und das hat mich, glaube ich, begeistert damals schon, dass ich gesagt habe, und? Dann muss ich das auch noch mal ganz ehrlich gestehen, also so als 15, 16, 17-Jähriger, ich fand den natürlich auch heiß. Ich fand die, also das Bild, was Menschen mir gezeigt haben von dem Jesus, das fand ich absolut attraktiv. Ja, diese langen Haare und dieses, also ich war schon verliebt in Jesus.
Ja. Ja, cool, danke für deine Antwort. Wir werden auch gleich nochmal so deinen Weg beschreiten. Ich sagte ja so, die Sendung wird uns durch dein ganzes Leben oder zum großen Teil deines Lebens begleiten und deine Erfahrungen, die du da gemacht hast und warum auch viele Sachen einfach so gekommen sind. Ich freue mich drauf und ja, jetzt gibt's erst nochmal ein bisschen Musik.
Okay. Die besten Hits. Radio M.
Gott hat dich ja dein ganzes Leben bisher begleitet und wird dich auch bis zum Ende begleiten. Und du bist bei den Katholiken, sagt man, ein Diener Gottes. Sagt man das bei den Evangelien auch?
Das Tolle ist bei den Evangelien, dass jeder Mensch, der evangelisch glaubt, ein Diener Gottes ist oder eine Dienerin. Weil wir haben das Priestertum aller Gläubigen. Das ist auch nochmal wichtig. Mhm. Das heißt, jeder evangelische, getaufte, konfirmierte Christ, Christin, kann zum Beispiel taufen oder beerdigen oder predigen.
Predigen, ja.
Ja, also gut, es gibt dann nochmal eine extra Ausbildung, was ich auch richtig finde, damit die Leute nicht nur so rum erzählen, sondern dass man auf den Punkt kommt. Aber wir haben das Priestertum aller Gläubigen und es gibt niemanden, der oben sitzt. Das finde ich auch nochmal den großen Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche.
Ja,
wir haben keinen Papst und wir werden auch nie einen haben.
Kostet nur Geld. Und naja, und ich bin halt der Meinung, der ist ja auch immer teilweise sehr fremdgesteuert, also zumindest so
erwartet. Ja, das glaube ich auch, dass der gar nicht so kann, wie er
gerne
möchte.
Würde, ja. Du bist heute oder auch schon viele, viele Jahre, wie du schon sagtest, in der Gemeinde Frieden und Versöhnung.
Ja.
Der Weg dorthin ist natürlich auch sehr interessant, über den wollte ich gerne mit dir so ein bisschen sprechen. Also das Studium hast du ja schon mehrfach angesprochen, Frankfurt. Damals hast du ja schon so ein bisschen so die Keule rausgeholt, ne? Also so aktivistisch veranlagt gewesen und hast natürlich auch das Thema damals schon in einer, sag ich mal, Zeit, das war in den 70ern, richtig?
Ja, 78, 79, ja, 80.
Wo man sagt, okay, also da fing ja sozusagen ja schon fast die AIDS-Zeit an, ja wo ja dann klar war, das ist die Schwulenpest und so Geschichten. Da bist du schon richtig in die Vollen gegangen. Ja. Was hast du denn da so angestellt?
Also 78 im Oktober nach Frankfurt gezogen, aus Gedern kommend, plötzlich die Großstadt, es war wunderbar. In einem Studentenwohnheim im Westend habe ich gelebt, das erste Jahr, das zweite Jahr dann privat an der Musterschule. Das war natürlich super spannend für jemanden, der so vom Land kommt, plötzlich die Parks der Stadt zu entdecken und zu kapieren, dass die Schwulen sich im Grüneburgpark, in der Friedberger Anlage und wo auch überall treffen und man eigentlich also freien Sex zu jeder Zeit haben konnte. Das war nun mal so. Mhm. Dann kam AIDS, das war ein Riesenrückschlag, das war eine große Angst und Verunsicherung und dann kam die Presse und ich sehe die Schlagzeile noch, Schwulenseuche. Das war schwer gewesen.
Ja.
Ich habe in der Zeit von 78 bis 80 in Frankfurt studiert, habe da zum Beispiel auch etwas kennengelernt, was mich völlig fasziniert hat, nämlich das Monsieur Petit, der Frankfurter Elch. Das war in der Mainzer Landstraße ein Transvestitenlokal mit einer kleinen Bühne und da habe ich sie alle getroffen, Hildegard Knef und Marlene Dietrich und Sarah Leander und Shirley Bassey und sie wurden halt von Männern dargestellt und das war ein großartiges Erlebnis und ich bin für 20 oder 25 Mark jeden Monat, das habe ich mir gespart, ich hatte gar nicht viel Geld, bin ich dahin und saß dann bei einem Gin Tonic und habe die große weite Welt genossen. Hab damals schon eine Freundin kennengelernt, die hinter dem Tresen gearbeitet hat, Manuela Mock, die heute in Frankfurt einen Laden hat, Transnormal, und dort Männer in Frauen umwandelt, wenn sie dazu Lust haben und dann mit ihnen auch geht. Die lernte ich damals kennen und für mich war das im Grunde genommen ein Beginn, selbst sowas zu wagen.
Mhm.
Ich weiß, ich habe bei den ersten Faschingsfäden im theologischen Seminar in Frankfurt, bin ich als Sarah Leander aufgetreten. Ich habe eine schöne Stimme, ich konnte die auch nachmachen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Dann habe ich die Uni gewechselt, bin nach Heidelberg und war im Grunde genommen 5 Jahre in Heidelberg. Und in Heidelberg, das sage ich heute, Da wurde ich zum berühmtesten Homosexuellen, zumindest für diese Zeit. Also ich hatte Galabea, das sind diese arabischen Gewänder im Sommer. Ich hatte Ohrringe, Kajal. Ich habe provoziert, wo ich provozieren konnte. Ich bin ans theologische Seminar und jeder wusste, das ist der Schwule. Und wir fingen an und haben die ersten Seminare zu dem Thema abgehalten. Wir haben geforscht im Alten Testament, da steht's. Warum steht es da? Was sind die Hintergründe? Wir haben im Neuen Testament geforscht. Warum schreibt Paulus sowas? Und das Wichtige ist, dass man die Bibel ja nicht unbedingt so lesen kann und darf, als ob sie vom Himmel gefallen ist und jedes Wort da drin stimmt, sondern man muss einfach historisch kritisch gucken, warum wurde das damals geschrieben? Und das haben wir gemacht und das hat mir wiederum Mut gemacht, weiterzugehen. Ich war aber noch nicht überall geoutet. Also ich hatte mich 1980 bei den besten Freundinnen geoutet. Ja. Ich hatte mich 82 bei meinen Eltern geoutet, was nicht angenehm war, nicht schön war, weil ich mich in Wut geoutet hatte. Und so nach und nach, 85 dann bei der Landeskirche, da musste ich mich outen wegen dem Vikariat. Ich brauchte einen Lehrpfarrer, der mit mir umgehen konnte. Und somit gab es immer wieder Coming-outs, bis ich dann nach Frankfurt, das war dann 89 im September, wurde ich in die Friedensgemeinde gesandt. Ich hatte mir diese Gemeinde nicht ausgesucht, sondern die damalige Pröbstin sagte, sie gehen jetzt mal für 3 Monate in die Friedensgemeinde und machen da erstmal Vertretung, gemeinsam mit einer Kollegin. Aus diesen 3 Monaten sind 33 Jahre geworden. Als wir dort ankamen, merkte der Kirchenvorstand, dass wir gute Pfarrer, gute Pfarrerinnen sind. Und dann sagten sie, die lassen wir nicht mehr gehen. Und haben sich ein bisschen gegen die Pröbstin, damalige Pröbstin gewandt. Die hatte eigentlich jemand anders vor und wir blieben. Blieben zunächst mal 5 Jahre, dann ging die Kollegin weg und ich übernahm die Pfarrstelle, die dann frei wurde. Und auf dieser Pfarrstelle sitze ich bis heute. Meine Bedingung war damals, als ich diese Pfarrstelle angetreten habe.
Das ist jetzt wahrscheinlich die Frage, die ich stellen wollte.
Genau, meine Bedingung war, dass mein Mann, ich war ja dann schon mit dem David, oder mein Freund, 95 war das, mit mir ins Pfarrhaus ziehen darf. Und der Kirchenvorstand hat Ja gesagt. Und damit hat gegenüber der Landeskirche, konnte die Landeskirche sagen, bei all den Kritikern, die natürlich kamen, wie natürlich. Da lebt einer mit seinem Freund im Pfarrhaus, das geht doch nicht. Und dann hat die Landeskirche immer gesagt, ja, da können wir gar nichts machen. Der Kirchenvorstand hat Ja gesagt, hat die Genehmigung erteilt. Also somit lebten wir dann ab Dezember 95 im Pfarrhaus. Und da leben wir bis heute.
Ja, die Gemeinde war schon damals, sagtest du mir auch im Vorgespräch, schon sehr offen gewesen, auch was jetzt Schwulen und Lesben betrifft.
Genau, ich bin die Gruppe Homosexuelle und Kirche, die sich 1977 auf dem Kirchentag in Berlin gründete, suchte Anfang der 80er im Rhein-Main-Gebiet einen Ort, wo sie sich treffen konnten. Und die damalige Friedensgemeinde war die einzige Gemeinde im ganzen Rhein-Main-Gebiet, die Ja gesagt hat. Und damit wurde die HUK dort etabliert. Ich weiß, ich bin selbst als Vikar von Wiesbaden aus dahin gefahren und saß dann da im Westraum mit 80, 90 Männern. Das war super beeindruckend. Die HUK hatte Mitte der 80er, Anfang der 80er einen wichtigen Stellenwert hier in Deutschland durch die Kirchentage und dadurch, dass sie für dieses Thema immer wieder auch gekämpft haben.
Ja, ja. Bevor du dann in Frankfurt warst, glaube ich, war ja noch der Zwischenstopp in Ägypten gewesen.
Ja, ich bin im Spezialvikariat. Wir haben die Möglichkeit, also das Vikariat ist quasi sowas wie das Referendariat, wo man dann eben lernt, Pfarrer zu sein. Man hat einen Lehrpfarrer oder eine Lehrpfarrerin und macht danach 2 Jahren ein zweites Examen und dann darf man für ein halbes Jahr in ein sogenanntes Spezialvikariat. Super, toll, dass es sowas gibt. Da darf man im Grunde genommen alles machen. Ich hätte auch in eine Fabrik gehen können und ein halbes Jahr dort arbeiten oder zum Radio gehen und gucken, wie funktioniert Radio und Kirche.
Verstehe, ja.
Geht man ins Ausland, darf man ein Jahr gehen. Und ich hatte mir ursprünglich Südafrika ausgesucht. Und dann war aber die Situation in Südafrika so gravierend, dass alle sagten, geh da nicht hin, das ist gerade super gefährlich. Und dann kam Ägypten. Ich machte da Urlaub, besuchte eine Freundin, die dort schon als Vikarin arbeitete und dachte, das ist auch eine Möglichkeit.
Viel Sonne.
Bin dann nach Ägypten mit dem Auto von Venedig. Ja, das war cool gewesen. Bin also in Venedig auf die Fähre und dann in Alexandria runter und bin dann mit dem Auto nach Kairo gefahren. Und hatte dort eine kleine Wohnung und mir hat es super gefallen. Ich fand es so spannend. Und zwar war auch dieses doppelte Leben. Mhm. Also auf der einen Seite in der deutschen Gemeinde als Pastor zu arbeiten und auf der anderen Seite dieses ägyptische volle Leben mitzubekommen. Glaubte damals, als ich ankam, dass ich vielleicht ein ganzes Jahr abstinent leben muss, weil ich ja auch nicht wusste, wie funktioniert Schwulsein in Ägypten. Ja. Also der Zahn wurde mir schnell gezogen. Ich saß die erste Woche saß ich downtown in einem Café. Am Nachbartisch saß eine Gruppe von homosexuellen ägyptischen Männern. Woran habe ich es erkannt? An der Art und Weise, wie sie gesprochen haben, an der Art und Weise, wie sie gelacht haben, an der Art und Weise, wie sie sich bewegt haben. Und ich saß da mit großen Ohren und irgendwann sagte einer, hey, du hörst uns die ganze Zeit zu, komm, doch, setz dich zu uns an den Tisch. Und plötzlich war ich umgeben von den schwulen Ägyptern, die auch als Freundeskreis viel bewegten dort. Und es war 1987 bis 89 eine andere Zeit in Ägypten. Es war zwar auch gefährlich, aber es war nicht so gefährlich, wie das heute ist.
Ja, das glaube ich, ja.
Und ich habe dann verlängert, weil ich gemerkt habe, mir gefällt es, ich liebe dieses Land, habe mich befreien lassen von der Kirche und habe in Kairo dann an der Deutschen Evangelischen Oberschule als Lehrer gearbeitet für Religion und Musik.
Okay.
Habe eine rein ägyptische Klasse in Musik unterrichtet, was großen Spaß war. Wurde außerdem von deutschen Familien für Jugendarbeit bezahlt und konnte somit noch ein Jahr dranhängen und bin dann 1989 zurückgekehrt nach Deutschland. Auch ein bisschen auf Druck meiner Eltern, die gesagt haben, jetzt werd endlich ordiniert und werde endlich Pfarrer und
zettel da. Dann kam dann doch der Druck.
Dann kam schon ein bisschen Druck.
Naja.
Aber es war okay.
Tolle Geschichte. Du hast eben schon viel zu erzählen und auch schön, wie sich das alles gefügt hat sozusagen.
Ja.
Wir machen weiter mit Musik und dann kommen wir auch nochmal zu der ganz kleinen Besonderheit oder der großen Besonderheit, denn Nulf hat im Endeffekt die evangelische Kirche revolutioniert. Fast wie Martin Luther, kann man es sagen.
Ach, du liebe Zeit, nein.
Aber jetzt haben wir erstmal Ariana Grande, die behauptet, God is a woman. Welches Geschlecht hat Gott eigentlich?
Ich hatte mal auf meinem Auto einen Sticker kleben, der hieß, als Gott den Mann schuf, übte sie bloß. Und es gibt eine wunderbare Geschichte von Hermann van Veen, wo er anklopft am Haus Gottes und da steht ein altes Mütterchen vor ihm.
Ja.
Und dann sagt er, ich würde gerne mit Gott sprechen und dann sagt das alte Mütterchen, du stehst vor ihr. Also ist Gott weiblich oder männlich? Gott ist... wenn wir das Ebenbild Gottes sind, dann ist Gott beides und vielleicht auch gar nicht festzulegen auf irgendein Geschlecht.
Vielleicht hat er deshalb zwei gemacht und vielleicht auch Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen.
Das kann sein, ja. Also ich finde es immer sehr schwierig, dass unsere Religion so lange von Männern dominiert wurde und die natürlich davon ausgegangen sind, dass Gott männlich ist.
Ja.
Für mich ist Gott weder männlich noch weiblich, sondern... Er ist, was er ist oder was sie ist. Ja.
Nulf, du, ich sag das ja gerade so, unser kleiner Schwuler Martin Luther so ungefähr revolutioniert. Hm. Du warst tatsächlich sehr stark daran beteiligt, dass die evangelische Kirche, zumindest Hessen und Nassau, wir sprechen ja immer erstmal über Hessen und Nassau überwiegend, die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren durchführt und auch dann im Laufe der Zeit es tatsächlich auch gleichgestellt hat.
Ja.
Erzähl uns doch mal, was da passiert ist und wie du das angestellt hast.
Naja, also ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, ich wurde zum Synodalen gewählt und dann eines Tages stand auf der Tagesordnung Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und am Vorabend saßen wir zusammen in meinem Büro und schrieben eine Rede, weil ich dachte, jetzt oder nie.
Mhm.
Wir schrieben die Rede zu viert, zwei Frauen und David und ich. Und wir schrieben sie sogar in Kurzform, in Langform, weil wir nicht wussten, ob es eine Redezeitbegrenzung gibt. Und als ich dann am nächsten Morgen, es war ein Donnerstag, in den Plenarsaal oder in den Saal reinkam, kam die damalige Pröbstin auf mich zu. Haben Sie eine Rede? Daraufhin sagte ich, ja, ich habe eine Rede. Und dann sagte sie, dann werden Sie sprechen. Es durften damals 4 Menschen sprechen, nämlich ein Theologe, ein Jurist, ein Gegner und ein Befürworter. In dem Falle war ich der Befürworter. Mhm. Und dann hielt ich meine Rede. Und die fing an, auf das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, habe ich mich 23 Jahre vorbereitet, seit dem Tag, dass ich wusste, ich werde Pfarrer und bin schwul. Damit outete ich mich natürlich vor der ganzen Synode und forderte alle Synodalen auf, diesem Beschluss zuzustimmen. Mhm. Als die Rede beendet war, gab es einen großen Applaus und der begleitete mich. Ich saß damals ganz hinten bis zu meinem Platz und ich hatte das Gefühl, wenn es jetzt abgestimmt werden würde, dann
würde es durchgehen.
Mhm. Es wurde dann nochmal vertagt, weil der Kirche es wichtig war, dass die Gemeinden an diesem Prozess beteiligt werden. Das heißt, wir sind nochmal zurück in die Kirchenvorstände gegangen. Ich bin damals viel rumgereist in verschiedene Kirchenvorstände und hatte darüber gesprochen. Oh, ja. Ganz witzig, es gab einen Hitzkirchen, Vogelsberg hatte mich eingeladen und nachdem ich gegangen war, schrieb der Vorsitzende mich an, sagt, wir haben einstimmig für die Segnung gestimmt. Es gab Gemeinden, die haben es völlig abgelehnt und ja. Es gab Gemeinden, die haben gesagt, herzlich willkommen. Und so war das dann auch zunächst. Also der Beschluss ging dahingehend, dass niemand gezwungen wurde von den Pfarrerinnen und Pfarrern, das zu tun. Und der Kirchenvorstand musste gefragt werden. Es war also keine Amtshandlung ja. In dem Sinne. Es wurde auch nicht in ein Kirchenbuch eingetragen. Wir aber hatten es schon lange. Wir haben nämlich in den 95 schon als Kirchenvorstand entschieden, dass Lesben und Schwule bei uns heiraten dürfen in der Gemeinde. Und die wurden auch ins Kirchenbuch eingetragen, weil das Kirchenbuch wurde damals noch von der Gemeindesekretärin beziehungsweise vom Pfarrer, der Pfarrerin verwaltet. Mhm. Aber damals, also dann 2002, gab es dann wieder eine Abstimmung, eine Aussprache und eine Abstimmung. Ich weiß, ich erinnere mich, es hat dann noch eine später bekennende Lesbe sich dagegen geäußert. Das musste sie aber machen aufgrund ihrer politischen Orientierung.
Okay.
Hat sie also da ganz groß rettet die Familie.
Oh Gott.
War aber, es hat nicht funktioniert. Also es wurde mit großer Mehrheit angenommen. Mhm. Und 10 Jahre später wurde dann diese Nicht-Amtshandlung in eine Amtshandlung umgewandelt. Das sprich, heute müssen Pfarrer und Pfarrerinnen Lesben und Schwule genauso trauen wie heterosexuelle Paare. Ich meine, kein Schwuler, keine Lesbe geht zu einem Pfarrer, zu einer Pfarrerin, die damit nicht umgehen kann.
Naja, also, klar.
Das ist ja auch das Tolle an der evangelischen Kirche, dass wir freie Gemeindewahl haben. Mhm. Also wenn du zum Beispiel sagst, obwohl du eine andere Landeskirche bist, wenn du sagst, ich möchte, dass meine Kirchensteuer aber der Gemeinde Frieden und Versöhnung zukommen, dann kannst du die Gemeinde wechseln.
Aha.
Das ist einfach eine Unterschrift mhm. und dann wird da ein bisschen, Landeskirche ist ein bisschen schwieriger, aber innerhalb der EKHN kann jeder Mensch entscheiden, zu welcher Gemeinde er gehören möchte.
Okay.
Und wir haben im Laufe der Jahre wirklich erlebt, dass viele Menschen sich unserer Gemeinde angeschlossen haben, weil sie gesagt haben, die Arbeit, die ihr da macht, ist eine gute wichtig, Arbeit. Ja.
Wir kennen ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, die Geschichte, die ich tatsächlich auch selber so erlebt hatte, dadurch, dass wir eben auch evangelisch geheiratet haben. Damals war es nur die Segnung offiziell, es war dann doch eine Trauung. Und auch da hatte sie gesagt, kein Problem, ich muss das nur mit dem Pfarrer vor Ort, in dem ihr praktisch eingetragen seid, einfach dann mit noch kurz klären und dass er da dem Ganzen zustimmt, dass das schon ein bisschen freier und dass man da mehr Möglichkeiten tatsächlich hat. Ich möchte nochmal, du hattest vorhin erzählt, auch von deiner Bedingung damals, dass du mit deinem Mann, damals noch Freund, ins Pfarrhaus einziehen darfst. Wie wichtig ist es dir gewesen, dass auch er eine gewisse Art an Gläubigkeit hat oder dass er einen Glauben hat?
Also ich glaube, ich kann nicht mit einem Menschen zusammen sein, der nicht an Gott glaubt. Mhm. Das funktioniert nicht. Ja, das ist so, wenn du mit einem Bäcker zusammen bist und du isst kein Brot, ja, das ist ja blöd.
Ja, ja.
Für mich war das ganz wichtig, dass der David von Gott berührt ist. Und David selber hat eine unglaublich tolle religiöse Erziehung genossen. Er war Südbaptist in Nashville, Tennessee. Das heißt also wirklich hardcore. Er hat sich mit 9 Jahren taufen lassen. Das war seine Entscheidung. Und hat aber dann im Laufe seines Lebens erfahren, dass diese südbaptistische Gemeinde oder Kirche im Grunde genommen nichts für ihn ist. Und
ja.
Als er dann hier nach Deutschland kam, er kam 91 nach Deutschland als Soldat, da hat er sich der evangelischen Kirche zugewandt. Und als er sich dann angemeldet hat, so kann man nämlich auch aus der Kirche austreten bzw. eintreten, hat er das Kreuz bei evangelisch gemacht und damit war er evangelischer Gemeindeglied, obwohl er eigentlich nie in die evangelische Kirche eingetreten ist, aber das Kreuz hat er gemacht. Und
okay.
Ja, und mir, also David ist eine männliche Fachfrau. Er hat ganz viel in der Gemeinde mitgestaltet und mitbewirkt. 90er Jahre haben wir große Feste gefeiert mit Männerballett. Er hat die Kostüme genäht und also wir waren schon, ja, das war schon also ein bisschen grell gewesen.
Also er ist fast so genauso bekannt wie du im Endeffekt.
Naja, er ist mit Sicherheit, ja. Er ist der Mensch an meiner Seite und der Beste, den Gott mir senden konnte. Ja,
schön.
Wirklich wahr.
Ja. Dann gibt es ja noch so eine Sache, du hattest vorhin schon angesprochen, Greta Gallus, ne? Da konnten jetzt die ZuhörerInnen wahrscheinlich noch nicht so viel mit anfangen, aber es ist ja auch so, dass du tatsächlich auch als Drag Queen eben, ne, Greta Gallus ist nämlich die Drag Queen in dir oder die mit der du nach draußen gehst.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, mittlerweile kann ich es mir vorstellen, aber erzähl uns doch ein bisschen was über Greta Gallus.
Ja, Greta Gallus, diese Kunstfigur ist in Anfang der 90er Jahre von mir ins Leben gerufen worden. Ich hatte damals zunächst, bin ich ganz bewusst, erstmal auf eine halbe Stelle und habe mit der anderen Hälfte mich ausbilden lassen als Spiel- und Theaterpädagoge und als Bibliodramaturg, also weil ich natürlich auch immer noch ein Faible für die Bühne hatte. Und in dem Zusammenhang habe ich aber seit meinem Studium immer wieder auch Chansonabende gegeben. Und inspiriert durch den Elch, durch Monsieur Petit, durch das, was ich damals 79, 78 gesehen habe, wollte ich natürlich auch, es ist ja was Wunderbares, es ist ja auch ein Stück Kultur, ein Stück Kunst von uns queeren Menschen in andere Rollen zu schlupfen. Und so fing ich also an, diese Kunstfigur Greta Gallus zu schaffen, diese ältere, schusselige Lady, die immer auf eine, wenn sie auf die Bühne tritt, wenn sie die Bühne verlässt, das größte Chaos hinterlässt, weil irgendwie alles schief läuft, also von der Perücke, die falsch aufgesetzt wird, bis es ist eine komische Figur. Und dann hatte ich mir überlegt, wie möchte ich denn heißen? Und dann dachte ich an Rosa von Braunheim, die war ja auch aus Frankfurt. Dann habe ich gesagt, naja, von Gallus, das ist ja ein bisschen doof, nee. Aber Greta hat mir gut gefallen, dieses GG. Und dann habe ich gesagt, Greta Gallus, Freifrau von Sodom ohne Gomorra, Tunte und Künstlerin. Das ist der Name dieser Person. Sodom ohne Gomorra. Ich bin mal eine Zeit lang auf Kirchentagen mit einer Partner aufgetreten. Da gingen wir als Sodom und Gomorra. Also auch natürlich eine große Provokation gegenüber, weil Sodom und Gomorra ja auch immer dazu benutzt wurde, um uns zu diffamieren und uns schlecht zu reden, statt zu sagen, hier geht's nicht um Homosexualität, sondern hier geht's um Verletzung des Gastfreundschaft. Ja, also so ist dieser Name entstanden und am Anfang war das ziemlich klein, ich bin nicht so oft aufgetreten, ich habe immer darauf geachtet, außerhalb von Frankfurt, also ich bin mal in Hanau aufgetreten, in Würzburg, in Fulda, aber nie in Frankfurt selber. So, und dann kam in den 90er Jahren das Männerballett, das wurde an mich herangetragen, könntest du mit uns nicht ein Männerballett machen, heterosexuelle Männer, die plötzlich sich ein Kleid angezogen haben.
Ja gut, an Fasching geht
das. Und an Fasching geht das alles und dann haben wir also große, wirklich große Faschingsfeste in der Gemeinde gefeiert, wo Leute, wir mussten 2 Veranstaltungen anbieten und wir sind natürlich rumgetingelt und waren dann auch bis ins Fernsehen. Auf dem Kirchentag 2001 sind wir aufgetreten mit Raining Man und hatten viel Spaß. Und das war Gemeindeaufbau, weil natürlich nicht nur die Männer kamen, es kamen deren Frauen, es kamen die Kinder, es war plötzlich Leben in der Bude.
Ja, klar.
Und Ja, und Greta Galles ruckte da so ein bisschen in den Hintergrund. Dann kam der Moment, wo ich alleine in der Gemeinde war. Der Kollege ist in den Ruhestand gegangen und ich merkte, das ist schwierig für mich, aus Weihnachten, Silvester kommend, im Januar quasi das Faschingsprogramm auf die Beine zu stellen. Das Männerballett hatte ich schon an unseren Ziehsohn abgegeben. Ich habe einen Ziehsohn, der hat das dann übernommen. Und dann mussten wir zu zweit, David und ich, so ein Faschingsprogramm auf die Beine stellen. Das war, irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich sage, ich schaffe das nicht. Aber ich möchte ja, dass Menschen weiter feiern, weil es geht genau darum, dass Menschen zusammenkommen. Also wenn Kirche eine Berechtigung hat, dann ist es die Berechtigung, in Gemeinschaft etwas zu feiern, Gottesdienst zu feiern oder ein Fest zu feiern. Und dann habe ich überlegt, was können wir stattdessen anbieten? Und ich hatte in den 90er Jahren immer die Idee, ach, Chenu aus Berlin nach Frankfurt holen. Wir haben einen Theatersaal unten in der Gemeinde, die könnten doch da auftreten. So, und dann passierte, dann kamen wieder so Zufälle. Ich hatte eine Hochzeit von zwei Frauen, wobei die eine war transsexuell und die wollte unbedingt im weißen Kleid heiraten. Und die andere Frau wollte unbedingt eine Krankenversicherung haben. Das habe ich aber erst beim Traugespräch erfahren und beide waren nicht in der Kirche. Und dann dachte ich so, Mist, nicht in der Kirche und eigentlich der Grund, warum sie heiraten, ist das Kleid und die Krankenversicherung. Okay, du siehst auf meinem T-Shirt, im Besehund gibt man Knochen mehr, heißt es. Also übersetzt, biblisch gesprochen, heißt es, überwinde das Böse mit Guten. Wobei die nicht böse waren, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Also habe ich eine zauberhafte Hochzeit gefeiert. Habe ihnen gesagt, es wird nicht in die Bücher eingetragen. Es ist nicht eine offizielle Hochzeit. Und was passierte am Ende? Die Braut hat sich taufen lassen. Weil sie so berührt war von dem, was sie da erlebt hat. Weil sie zum ersten Mal, sie sagt dann zu mir, Mensch, Kirche hat sich verändert. Kirche blickt mich plötzlich mit den Augen der Liebe an. Und das ist nicht nur auf Schade James, sondern das passiert an ganz vielen Stellen. Die neuen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt so nachkommen, ich habe die gerade erlebt, ich war mit denen in Berlin, fantastische Pfarrerinnen und Pfarrer, die wir haben, die wirklich offen sind, die begeisterungsfähig sind für neue Ideen. Also es ist nicht nur Schade James und seine Gemeinde, sondern es sind ganz viele Gemeinden.
Es gibt inzwischen Multiplikatoren sozusagen.
Ja, es passiert gerade ganz viel innerhalb unserer Kirche an Neuem und an Aufbruch und auch an Altem Bewährten.
Okay.
So, jetzt zurück zu dieser Travestie, wenn ich noch Zeit habe.
Ja.
An diesem Tag starb ein berühmter Transvestit, eine Drag Queen, nämlich Ricky René. Ricky René ist deshalb bekannt, weil er in dem Film Cabaret mit Liza Minnelli mitgespielt hat. Wenn du den Film siehst, siehst du eine Drag Queen, gibt eine berühmte Szene, da geht er auf Toilette und steht als Mann neben dem Hauptdarsteller und der ist ganz entsetzt, dass da eine Frau steht, die im Stehen pinkelt. So, und dieser Ricky René starb an diesem Tag und die Freundin von mir, die ich noch aus vergangenen Zeiten kannte, die sagte, ach, was machen wir denn nur? Wir müssen den doch irgendwie beerdigen. Und ich sagte spontan, wir beerdigen den bei uns im Gemeindegrab. Die Gemeinde hat ein Grab mit 120 Urnen. Wir beerdigen den dort. Und dann ging es im Grunde genommen los. Wir mussten sehen, dass wir die Urne bekommen, dass wir den Totenschein bekommen. Der ist in Nürnberg gestorben. Nürnberg sagte 3.000 Euro. Wir hatten keine 3.000 Euro. Also haben wir überlegt, was machen wir? Wir machen eine Benefizveranstaltung.
Aha.
Und zu dieser Benefizveranstaltung kam Elke Winter, kam Christina aus Amsterdam, kamen verschiedene transvestiten Drag Queens aus ganz Europa und hatten einen zauberhaften Abend. Es war ein großartiger Abend. Und am Ende hatten wir 5.000 Euro, konnten die Beerdigungskosten bezahlen, konnten dem Kindergarten, den beiden Kindertagesstätten jeweils noch Geld überweisen. Und die Gemeinde war begeistert. So, und da habe ich dann gesagt, jetzt machen wir weiter. Wir machen Travestie-Galas. Alle zwei Jahre.
Schön.
Das haben wir dann auch gemacht. Es war ein großer Erfolg. Und dann starb einer, die mit uns damals dabei waren. Christina aus Amsterdam. Und dann kam Corona. Na. Und dann haben wir aufgehört. Und jetzt in diesem Jahr haben wir eine Hommage an Christina gemacht. Und es kam wieder, wir hatten Leute informiert, es kam eine Travestiegruppe, drei Personen zu uns und es kam eine Drag Queen aus Nürnberg Und ich selbst bin als Drag Queen aufgetreten, um Christina zu ehren. Ich habe mir eine Perücke besorgt, wie sie sie hatte, und stand dann auf der Bühne und sang im Grunde genommen die Lieder, die Christina sang, Zara Leander, beziehungsweise Tulpen aus Amsterdam. Ja. Und wollte damit zum Ausdruck bringen, hier ehren wir einen Menschen auf der Bühne. Übrigens, bei all diesen Veranstaltungen hängt immer das Kreuz im Saal.
Ich weiß.
Es wird nie abgehängt, weil ich gesagt auch schon habe, da. Dieses Kreuz begleitet uns bei all diesen Festen. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass bei all diesen Festen Gott mitten dabei ist.
Das, ich denke, das ist auf jeden Fall auch das Gefühl, was rüberkommt. So, wenn man bei euch tatsächlich ist. War ja schon mal dann in der Corona-Zeit, als Malte da mit seinem Programm dann zwischen irgendwie 2 oder 3 Lockdowns und mal da war. Nulf, wir müssen noch mal ein bisschen Musik machen.
Okay.
Wir kommen auch gleich, das ist ja auch unglaublich, dieser Mann hat Dinge gemacht, das ist unglaublich. Also du hast auch noch ein Buch geschrieben.
Ja.
Und über das sprechen wir natürlich auch und auch über deine Gemeinde und auch warum oder was da eigentlich los ist, warum diese Gemeinde, speziell diese Gemeinde so aufgeschlossen ist. Ich bin sehr gespannt, was du uns an Tipps gibst. Ja, wir sind hier bei Radio MKW Steve's Queer World und der Nulf ist heute hier, Nulf Schade James, zum Thema der Pfarrer in bunten Kleidern. Und die bunten Kleider hat er uns gerade schon erzählt als Greta Gallus, aber das bunte Kleid hatte ich ja auch so ein bisschen, also der Titel zumindest, hat sich ja auch in deinem Buch niedergeschlagen. Du hast ein Buch geschrieben, Gottes Kleider sind bunt. Erzähl uns noch ein bisschen, um was geht's in dem Buch?
Also der richtige Titel ist Gottes Kleid ist bunt. Und damit wollte ich ausdrücken, dass Gott mehr ist als schwarz-weiß.
Mhm.
Dass eben, wir sehen das ja an der Schöpfung auch, wie bunt und vielfältig und divers die Schöpfung ist. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott eben auch so gedacht werden muss und so ist. Ich habe ganz bewusst das Wort Kleid gewählt. Ich hätte ja auch sagen können, Gottes Anzug ist bunt, aber ich wollte das Kleid damit reinbringen, weil ich auch ein bisschen provozieren wollte. Im Englischen, das Buch ist mittlerweile auch ins Englische übersetzt worden, heißt der Titel übrigens God's Dress is Gay.
Mhm.
Und zwar gay als dieses alte Wort, nämlich fröhlich, lustig, also queer auch. Ja,
ja
ich habe dieses Buch geschrieben, dazu hatte mir meine Landeskirche 3 Monate freie Zeit gegeben. Ich bin in die Einöde gefahren, sprich ich habe mir ein kleines Wohnmobil ausgeliehen und bin mit diesem Wohnmobil nach Spanien und habe mich irgendwo zurückgezogen und habe meine Geschichte aufgeschrieben.
Mhm.
Also im Grunde genommen das, was ich jetzt hier auch in wenigen Worten wiedergegeben habe, ein bisschen mehr steht in dem Buch natürlich noch drin. Aber es geht ganz genau darum, wie ein schwuler Pfarrer die Kirche verändert hat durch sein Auftreten. Hm. Es geht aber auch darum zu zeigen, weil als schwuler Pfarrer, als schwuler Theologe musst du dich ja auch immer wieder rechtfertigen. Also so war das jedenfalls früher, heute muss ich das nicht mehr, aber auf den Kirchentagen rechtfertigen, dass du überhaupt eine Berechtigung hast, da zu sein, von Gott geliebt zu werden. Mhm. Und also wenn du dieses Buch liest, dann wirst du sagen, also wenn Gott den nicht liebt, ja, wen liebt er dann? Ja, und das ist wirklich so an das, was mir da alles passiert ist im Laufe meines Lebens, bis hin zu einem, also meine, ich habe vorhin gelesen, wolltest mir eigentlich die Frage stellen, was würde ich anders machen zu dem, was
bei dem Coming
ist.
Out, genau.
Beim Coming Out. Es gibt eine Sache in meinem Leben, also ich bereue nichts von all dem, was ich getan habe. Aber wenn ich heute das wäre, was ich damals war, hätte ich Kinder.
Mhm.
Ich hätte auf jeden Fall Kinder. Das war ein großer Schmerz, dass ich irgendwann Anfang der 80er merkte, ich werde keine Kinder haben. Das hat sich verändert, Gott sei Dank. Schwule und Lesben können Kinder haben und sie sollen auch Kinder haben. Und dann passierte es, dass ich im Grunde genommen einen Sohn bekam, nämlich einen ehemaligen Konfirmanden, der sich der Gemeinde ziemlich angeschlossen hatte und der im Alter von 17 Jahren obdachlos wurde.
Okay.
Das heißt, seine Mutter wurde obdachlos und sie hätten das Gallus verlassen müssen. Und er kam dann zu mir und ich merkte, das geht nicht. Und es geht auch nicht, dass ich in einem Pfarrhaus lebe mit vielen Zimmern und der Junge muss dann irgendwie in den Ostpark ziehen. Und daraufhin fragte ich den Kirchenvorstand und fragte den David und fragte mich selbst und fragte ihn. Also wir haben ihn aufgenommen zunächst für ein Jahr. Er hat dann Abitur gemacht und nachdem das Jahr rum war, fragte ich, willst du weiter bei uns wohnen? Und dann blieben wir 10 Jahre zusammen.
Schön.
Nach 10 Jahren hatte ich dann mittlerweile seine Freundin, wurden uns immer vorgestellt. Ich habe irgendwann zu ihm gesagt, weißt du, du darfst alles bloß nicht schwul werden. Wenn du schwul wirst, dann heißt es wieder, die haben dich. Aber er ist nie schwul geworden. Er hat eine zauberhafte Frau und hat sie geheiratet. Und davor war dann so, dass ich sagte, ey, ich glaube, es ist jetzt mal an der Zeit, dass du lernst, mit einer Frau zusammenzuleben. Die hatte eine große Wohnung und er zog dann zu ihr. Dann sage ich, richtig, dass du mit ihr zusammenziehst, aber behalte den Haustürschlüssel, weil das hier ist dein Zuhause. Und das hat er auch gemacht eine Zeit lang. Mittlerweile hat er einen zauberhaften Sohn. Wir haben also einen Enkel. Wir wurden als Großeltern erklärt. Dann muss man nochmal überlegen, wie nennen wir uns? Ja, Oma und Opa sind die Eltern von seiner Frau. Und ja, und dann gibt's noch seine Mama, die heißt auch Oma so und so. Und dann David und ich. Naja, bei David war es einfacher. Er ist der Grandpa. Und dann Ninos, also unser Ziehsohn heißt Nino. Da sein Vater Italiener war, der leider gestorben ist, wurde ich also zu Nonno. Und ich bin Nonno und es gibt nichts Glücklicheres für mich, als wenn dieses 2,5-jährige Kind voller Begeisterung Nonno ruft und dann breite ich meine Arme aus und dann kam er, kommt. Also es ist großartig. In diesen Tagen kommt das zweite Enkelkind und wir sind gespannt, es wird ein Mädchen werden und da freue ich mich sehr.
Nein, dann erstmal schon mal Glückwunsch im Vorfeld sozusagen. Danke. Ja, so kann man sich dann doch seine Familie, aus heiterem Himmel kann eine Familie plötzlich entstehen.
Also das finde ich auch nochmal wichtig für all die Menschen, die sagen, ach, ich hätte so gerne Kinder. Es gibt so viele Kinder überall, die eigentlich nur darauf warten, dass sie mit den Augen der Liebe angeblickt werden. Ich habe mittlerweile gelernt, die Wahlfamilie, und wir leben in einer Wahlfamilie, das heißt, wir feiern Weihnachten, Ostern und all diese großen Feste. Meine Eltern sind gestorben, mein Bruder hat seine eigene Familie. Wir feiern in der Wahlfamilie und feiern wunderbar miteinander und es sind viele Kinder und jetzt kommen überall die Enkelkinder und das ist ein großartiges Geschenk. Und ohne diese Wahlfamilie wäre ich auch nie zu dem geworden, was ich heute bin.
Ja, ich sag ja, die Geschichte ist halt irgendwie so, es hat sich alles gefügt, ne? Es ist tatsächlich so. Um da auch nochmal vielleicht anzuknüpfen, wenn du jetzt so deine Geschichte siehst, du hast viel dazu beigetragen, dass es sich in der Kirche was getan hat. Wie siehst du die Kirche im Wandel der Zeit? Gut, will jetzt gar nicht mal die Katholiken ansprechen, die sind ja noch da zu dem Zustand, wie auch wahrscheinlich als du mit dem Studium angefangen hast, hat sich ja nicht viel verändert. Aber wenn du jetzt deine Kirche siehst, was hat sich da alles getan? Auch, ich sag jetzt mal, nicht nur auf die queeren Menschen bezogen, sondern auch im Allgemeinen. Ich mal, sag mal, das Leben hat sich verändert, alle Umstände haben sich verändert. Wie hat sich die Kirche auch verändert? Ist die Kirche mit der Zeit gegangen?
Auf jeden Fall ist die Kirche mit der Zeit gegangen, sonst stirbt sie total. Wenn sie das nicht tut, dann hat sie nichts mehr zu sagen. Wir müssen mit der Zeit gehen. Was heißt nicht, dass wir den Zeitgeist entsprechen. Also, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es gibt überall in Frankfurt und auch auf dem Land, es ist jetzt nicht nur die Stadt, es ist auch auf dem Land, gibt es wunderbare Kirchengemeinden mit fantastischen Pfarrerinnen und Pfarrern, mit wunderbaren Gemeindegliedern. Und das ist vielleicht nochmal wichtig, es ist nicht nur der Pfarrer, die Pfarrerin. All das, was in der Gemeinde Frieden und Versöhnung passiert ist an Gutem, ist ja nur passiert, weil es Menschen gab, die Ja gesagt haben. Weil es Menschen bis heute gibt, die sagen, uns ist es wichtig, eine queere Gemeinde zu sein, unabhängig davon, dass der Pfarrer schwul ist.
Ja,
also die den Traum träumen, dass Kirche mehr ist als das, was wir vielleicht in den 50er, 60er Jahren gelebt und erlebt haben. Es entstehen überall neue Formen von Gottesdiensten. Ich war jetzt gerade in Berlin, habe dort eine Kirche ohne Bänke erlebt, weil sie sagen, die Bänke stören uns, wir brauchen Begegnung, wir brauchen Tanz, wir brauchen Segen und wir brauchen wir brauchen auch nicht unbedingt eine Kirchenmitgliedschaft. Das war da sehr beeindruckend für mich. Ja. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich möchte gern gesegnet werden, da frage ich doch nicht, bist du denn in der Kirche? Ja, was ist denn das? Ja. Also es verändert sich in der Kirche mit Sicherheit eine Menge, aber es verändert sich auch dahingehend, dass Gemeinden zusammengelegt werden, dass wir neue Planungsbezirke bilden, dass wir gucken, weil wir kleiner werden, wir schrumpfen, das Geld wird geringer. Und man muss einfach an der Stelle auch ganz ehrlich sein, wir können nicht mehr so großherzig und so groß, naja, also herzig, großherzig leben wir weiterhin, aber wir können nicht mehr so reich leben, wie wir das die ganze Zeit getan haben. Wir müssen bescheiden werden und wir werden bescheiden.
Ändert sich der Glaube der Menschen?
Ich glaube, dass Menschen nicht mehr daran glauben, also viele glauben nicht mehr daran an Himmel und Hölle. Das hat ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang funktioniert, den Menschen Angst zu machen vor der Hölle. Wenn du das nicht machst oder wenn du schwul bist, dann kommst du in die Hölle und besser bist du nicht schwul. Das ist vorbei. Der Glaube ist etwas, also ich habe jetzt am Wochenende, wir hatten einen Gottesdienst gefeiert mit dem Kirchenvorstand und habe da wieder erlebt, wie tief Menschen berührt sind von den Geschichten aus der Bibel. Das war, ging um die gekrümmte Frau, die Jesus angeblickt hat. Dieses Gefühl, dass ein Mensch oder dass Gott mich anblickt und mich aufrichtet, das habe ich am Sonntag im Gottesdienst erlebt und da war ich sehr bewegt von. Und ich selbst saß in der Bank. Ich hatte gar nichts zu tun.
Wie ist das denn, wenn man zu dir in den Gottesdienst kommt? Ist das denn dann so, dass dann die Drag Queens vorne wie Whoopi Goldberg bei Sister Act dann den Chor trällern? Nein?
Schade. Bei mir kriegst du einen ganz normalen, also normal in Anführungsstriche, einen ganz normalen Gottesdienst, so wie es eben ist. Wir haben es ein bisschen verkürzt in der Liturgie wegen Corona. Also es geht jetzt nicht mehr eine Stunde, sondern es geht nur noch eine Dreiviertelstunde. Aber also was ich wichtig finde ist, wenn ich bete, dann bete ich. Ich bete. Ich lese nicht ab, auch wenn ich ablese, aber ich bete. Ich bin mit dem Herzen dabei. Ja, ja. Und wenn ich singe, dann singe ich. Und zwar aus Leibeskräften, weil ich liebe die Musik und ich liebe das Miteinander singen. Und wenn ich predige, dann denke ich über einen Text nach, der mich bewegt. Und ich überlege, was bedeutet das für die Menschen, die mir zuhören? Und ich predige kurz, weil ich nicht das mehr will, dass man da 20 Minuten lang einer Person zuhört, sondern, und das haben, machen viele mittlerweile auch. Also ich glaube, dass wir gerade, also auch gerade dieses, dass wir uns reduzieren, dass das ein großer Schatz ist, der neue Energien löst und ganz neue Ideen entwickelt. Ich gucke manchmal, ich meine, nun bin ich fast am Ende meiner Berufsjahre. Ich würde gerne bis 68 arbeiten, was ein bisschen daran liegt, dass der David 10 Jahre jünger ist und wir stellen uns vor, dann gemeinsam aufzuhören. Ich liebe diesen Beruf. Ich kann ihn, solange ich gesund bin, ausüben. Aber ich sehe gleichzeitig auch die jungen Kolleginnen, und das sind jetzt erstmal die Kolleginnen, die mich so begeistert haben. Ich vor einer Woche in Berlin, mit denen ich unterwegs war, wo ich so denke, ey, wie toll, dass die da sind und was haben sie für schöne Ideen. Wir hatten in Frankfurt jetzt das Tauffest und haben an die, ich glaube, 60 Kinder mit Mainwasser getauft. Im nächsten Jahr werden wir auf jeden Fall nicht mehr als Gemeinde, sondern als evangelische Kirche in Frankfurt beim CSD mitmachen. Wir haben das all die Jahre als Gemeinde getragen und jetzt kommen die jungen Kolleginnen und sagen, wir wollen auch auf den Wagen und wir wollen dabei sein. Und ich glaube, das wird eine gute Sache nächstes Jahr. Wir wollen segnen, was das Zeug hält. Das heißt, wir gehen los, vielleicht auf die Zeil und stellen uns hin. Und wenn Menschen kommen und sagen, wir möchten gern, dass wir gesegnet werden, dann werden wir sie segnen. Und so wird Kirche weiterhin eine wichtige Rolle spielen, unabhängig von dem, was wir eh schon mit Kindertagesstätten und Schulen und wo wir überall beteiligt, Krankenhäuser, Altenheime. Ich glaube, dass wir näher zu den Menschen rücken müssen und dass wir rausgehen müssen aus unseren Gebäuden auf die Straße. Vor ein paar Jahren hatte ich mir ein Schild gebastelt, da stand drauf, alles hat seine Zeit, ich habe Zeit für Sie. Und dieses Schild habe ich aufgestellt, habe mich auf die Frankenallee gesetzt und da konnten sich Leute dann zu mir setzen. Und dann haben wir geschwätzt und hatten Spaß. Und meine Kollegin und ich, wir hatten überlegt, sind wir jetzt nicht dazu gekommen, aber vielleicht im nächsten Jahr, dass wir einen Tisch auf die Frankenallee stellen mit Brot und Wein, ein paar Stühle und mal gucken, wer zu uns sich setzt und mit uns trinkt und wer mit uns isst.
Sind eben die Ideen, die du hast.
Das sind so ein paar Ideen, die wir haben.
Ja, wir machen noch mal ein bisschen Musik, bevor wir dann die Endrunde starten. Ja. Und ja, da haben wir Chris Brown und Dirgard. Das letzte Wassergeplätscher am Laufen ist, starten wir doch in unsere Endrunde, Nulf. Ich habe dir gerade schon so ein Zeitfenster genannt, wo wir fertig sein müssen jetzt, leider Gottes. Wir haben im Vorgespräch, habe ich dich gefragt, was ist dir denn eigentlich im Moment sehr wichtig? Und du sagtest mir, in Bezug auf dieses Queersein oder in Bezug auf uns queere Menschen, ist mir eines ganz, ganz wichtig, dass wir nicht mehr so dieses Abgesonderte sind, sondern dass wir irgendwann mal dass wir endlich ein Teil der Gemeinschaft sind.
Genau, ja. Also ich kann das vielleicht an einem Beispiel ganz gut festmachen. Es gibt in Frankfurt immer noch den rosa Weihnachtsmarkt. Den fand ich wichtig in der Zeit, wo es noch keine Gleichstellung gab. Mhm. Ab diesem Tag, wo der Bundestag entschieden hat, es gibt keinen Unterschied mehr und die Ehe für alle, fand ich, brauchten wir diesen rosa Weihnachtsmarkt nicht mehr, sondern wir brauchen rosa Stände auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Aber wir müssen nicht einen gesonderten Raum haben, wo wir uns treffen und wo wir nochmal uns herausheben aus der Gesellschaft. Genauso brauchen wir auch keine schwulen Gemeinden oder lesbische Gemeinden, sondern wir brauchen Lesben und schwule, queere Menschen in den Gemeinden. Und da müssen wir sichtbar sein. Das heißt, wir müssen in die Kirchenvorstände und wir müssen bis hin eben in die Verantwortung gehen, um eine Gemeinde zu leiten und mitzugestalten. Was wir aber brauchen, ist regelmäßig den Gang auf die Straße, also den CSD. Der wird weiterhin auch von meiner Seite, obwohl ich schon jetzt mittlerweile wirklich da angekommen bin. Das Einzige, was vielleicht in meiner Kirche noch fehlt, ist ein Schuldbekenntnis.
Ja.
Gegenüber den homosexuellen Menschen, die auf der Strecke geblieben sind. Ich kenne viele, die im Grunde genommen das Studium an den Nagel gehängt haben, beziehungsweise ich kenne sogar einige, die sich das Leben genommen haben, weil sie damit nicht klarkamen. Und an dieser Stelle haben wir als Kirche versagt. Wir haben Schuld auf uns geladen. Mhm. Und da wir das kennen, das Schuldbekenntnis, das ist ja uns eine Form der Liturgie auch, ist es für mich wichtig, dass wir als Kirche an dieser Stelle auch sagen, es tut uns leid, wir haben da Mist gebaut. Und dieses Schuldbekenntnis wird kommen, wir haben es vorbereitet. Ich nehme mal an, dass es nächstes Jahr auf der Synode verabschiedet wird. Und dann sind wir im Grunde genommen angekommen. Dann ist da kein Unterschied mehr. Aber der CSD, solange auf dieser Welt irgendwo Menschen diskriminiert, verurteilt, eingesperrt, getötet werden, nur weil sie queer sind, müssen wir auf die Straße, müssen wir sichtbar sein. Als Kirche, als Community, als Ledermänner, als Drag Queen, als das, was wir sein wollen und was wir sind, bunt und schillernd oder auch nur in Schwarz, was weiß ich, jedem, wie es gerne möchte. Das finde ich eine wichtige, ich finde diese Demonstration, und es ist für mich keine Parade in dem Sinne.
Nein.
Parade. Es ist eine politische Demo, ja. Demonstration. Es ist ein Stachel im Fleisch sein. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren die Idee, dass wir in den Regenbogenfarben uns Burkas machen und als Männer dann mit diesen Burkas auf den CSD gehen, um an dieser Stelle zu provozieren. Denn gerade auch in der islamischen Welt, in der jüdischen Welt und in vielen Religionen herrscht ja immer noch Schwulsein ist ein absolutes Tabu und ich erlebe es ja selbst, wie das in manchen Ländern gehandhabt wird.
Es ist ja genau.
Und da hatte ich gedacht, das wäre doch mal eine schöne Provokation, man müsste sein Gesicht nicht zeigen, weil wenn Burka, dann schon richtig und dann eben in Rot, in Orange, in Gelb, in Grün, in Lila und so. Haben wir nicht gemacht, weil es hat dann letzten Endes daran gescheitert, wer soll's uns nähen? Weil kaufen kann man es nicht. Ich habe mich zwar erkundigt, aber die Burkas sind meistens schwarz. Hm.
Also du plädierst mehr für die Inklusion beziehungsweise einfach Teil der Gesellschaft werden, uns integrieren und nicht immer dann zwei Straßen weiter und so Geschichten. Ja. Ist ein super Ansatz auf jeden Fall, den ich eigentlich schon seitdem ich mich geoutet habe, eigentlich so sehr vertrete. Mhm. Es braucht die Bars, es braucht natürlich die Clubs und alles. Aber oftmals habe ich auch das Gefühl, dass viele aus unserer Community so ein bisschen so den Faden zu dem Rest der Gesellschaft einfach verliert, so auf der Art. Ich muss in das queere Hotel gehen, ich muss in den queeren Club, ich muss ins queere Restaurant. Dann darf ich aber nicht sagen, akzeptiert mich doch alle, wenn ich doch gar nicht euch akzeptiere. Ja. Das ist so ein bisschen immer so diese Zwiespältigkeit, ja.
Ich war vor ein paar Wochen in Nashville. Wir fahren alle zwei Jahre zur Familie von David und besuchen dort vor allen Dingen den Bruder und die Schwägerin. Und sind eines Abends in einen Club, ins Play, so heißt der Club, The Play. Das war wunderbar. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, so möchte ich es. Es war alles vertreten. Mhm. Es war alt vertreten. Also ich als alter Mann mit 64 hat eigentlich in so einem Club nichts mehr zu suchen, wenn man sich das so vorstellt. Es war überhaupt kein Problem. Ich war einer von vielen. Es waren Frauen da, es waren Transen da, es waren queere Menschen da, es waren Hetero-Menschen da, es war alles vertreten und alle feierten und Drag Queens tanzten auf den Bühnen. Es war eine super Stimmung, ich habe mich so wohl gefühlt und es war vor allen Dingen total anders als diese Gesellschaft da draußen. Denn die draußen, die Gesellschaft, das habe ich erlebt in Nashville und habe es auch in Florida erlebt, hat durch diesen unsäglichen Präsidenten Trump die Erlaubnis bekommen, unhöflich und arrogant und fies zu sein. Und das ist leider so, dass
Und wenn wir Pech haben, ist er in zwei Jahren wieder da.
Das glaube ich nicht.
Wir können es nur hoffen. Ja.
Also, das hat mir sehr gefallen. Und ich glaube, wir brauchen mehr solche Orte, wo wir wirklich gemeinsam zusammenkommen. Und da bietet Kirche für mich wieder so einen Ort, weil in diesen Gottesdienst kann wirklich jeder kommen. Egal ob queer, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, ob Mann, ob Frau, ob trans, ob was auch immer. Sie sind willkommen. Und jeder ist willkommen und jede ist willkommen.
Und in eurer Gemeinde ganz besonders. Und das ist die Gemeinde Frieden und Versöhnung. Nochmal für die ZuhörerInnen, die vielleicht sagen am Sonntag, da gucken wir doch mal, was der Nulf da macht und ob das wirklich so offen ist.
Jetzt am Sonntag ist ein schwerer Sonntag, weil wir haben Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Wir gedenken den Verstorbenen.
Okay,
großartiger Gottesdienst, aber ich weiß nicht, wenn man da jetzt was... Also ich glaube, es ist dann eher so die Sonntage im Advent.
Dann gehen wir im Advent oder besuchen dich im Advent.
Frankenallee 150 in Frankfurt.
Sehr schön.
Im Gallus.
Nulf, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war sehr interessant und wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde füllen können, wie so oft mit vielen Gästen. Die Sendung hat ein Ende und ich danke dir nochmal, wünsche dir eine gute Heimfahrt. Und euch da draußen eine gute Zeit. Bleibt gesund, unanständig und lebt euer Leben. Wir sind in zwei Wochen, hören wir uns nicht, aber in vier Wochen wieder. Und von daher sage ich, lasst euch die letzten Klänge nochmal, einläuten. Und Nulf, du willst noch was?
Ich möchte noch einen Satz sagen. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Und all diejenigen, die zugehört haben, Gott segne euch. Ihr sollt ein Segen sein und ihr dürft es.
Vielen Dank, Nulf. Also, macht's gut. Ciao, bye-bye.
Need a big God, big enough to hold your love. Need a big God.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!